Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel erhöht in der Corona-Pandemie den Druck auf die Länder, harte Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu ergreifen. In der ARD-Sendung Anne Will kritisierte sie die Lockerungspläne einiger Ministerpräsidenten. Angesichts steigender Inzidenzen sei es nicht die Zeit für Öffnungen. Merkel machte deutlich, dass der Bund über das Infektionsschutzgesetz notfalls mehr Kompetenzen an sich ziehen könnte. Während Bayern dafür Unterstützung signalisiert, kommt aus mehreren Ländern Widerstand.
Die Kanzlerin hat Redebedarf. Corona-Mutanten verbreiten sich, der Inzidenzwert steigt, immer mehr Intensivbetten sind belegt. Deshalb fordert Merkel weniger Öffnungen und einen härteren Lockdown.
Für mich sind zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel, um jetzt das exponentielle Wachstum zu stoppen.
Einige Bundesländer gehen andere Wege. Wie hier in Dortmund machen sie trotz hoher Inzidenz Shopping möglich. Für alle, die negativ auf Corona getestet sind. Kritik von der Kanzlerin.
Eigentlich soll das Testen der Senkung der Fallzahlen dienen. Und es wird immer mehr sozusagen zu einem Anreizinstrument, sich mehr Öffnungen zu erlauben.
Das ist Kritik auch am eigenen Parteichef, der sich heute verteidigt. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident, sagt, Testen fürs Shoppen sei ein Weg, Corona-Infektionen zu entdecken.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Beispiel inzwischen 6.000 Testzentren im ganzen Land. Aber da geht natürlich nur jemand hin, wenn es einen Anreiz gibt, sich auch testen zu lassen.
So sieht das auch das Land Berlin. Trotz einer Inzidenz über 100 keine Rückkehr zum strengeren Winterlockdown. Shoppen ist mit Auflagen möglich. Der falsche Weg, findet die Kanzlerin. Der regierende Bürgermeister kontert.
Ich glaube nicht, dass es klug ist, aus dem Kanzleramt heraus jetzt ein Länderbashing zu betreiben. Denn wir haben alle gemeinsam eine große Aufgabe zu bewältigen und haben auch schon viel gemeinsam erreicht.
Aber nicht genug, findet Merkel. Und denkt laut darüber nach, den Ländern im Kampf gegen Corona künftig klarere Ansagen zu machen. Dafür Zustimmung aus Bayern.
Ich hätte mir mehr Kompetenzen des Bundes über das Infektionsschutzgesetz vorstellen können, das die Länder auch zu klaren Regeln zwingt. Ich bin da sehr dafür und offen.
Das sind aber nicht alle. Der saarländische Ministerpräsident setzt auf Testen und Öffnen, kann Merkels Kritik daran nicht nachvollziehen und denkt gar nicht daran, Zuständigkeiten abzugeben.
Ich halte es für ein falsches Signal, mit Botschaften wie einem Bundesgesetz jetzt sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen, nach dem Motto, das Einzige, was hilft, ist, wenn der Bund hier regelt.
Harter Lockdown oder Testen und Öffnen. Bund und Länder diskutieren weiter. Der Einfluss der Kanzlerin hat seine Grenzen. Ihre Kritik an einigen Bundesländern hat vorerst keine Folgen. Die Ministerpräsidenten tun, was sie für richtig halten. Auch die von der CDU.
Und hier die aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen. Dem Robert-Koch-Institut wurden 9.872 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind gut 2.160 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter. Sie liegt inzwischen bei 134.
In Großbritannien sind heute nach fast 3 Monaten Lockdown zahlreiche Kontaktbeschränkungen aufgehoben worden. Bis zu 6 Personen oder Angehörige aus 2 Haushalten dürfen sich nun wieder im Freien treffen. Auch Sportplätze und Freibäder wurden geöffnet. Viele Geschäfte und auch die Außengastronomie müssen allerdings noch bis mindestens 12. April geschlossen bleiben. Premierminister Johnson mahnt trotz der Lockerungen weiter zur Vorsicht.
Die Europäische Union und die Vereinten Nationen sammeln Hilfsgelder für die Opfer des Syrienkrieges. Dazu findet heute und morgen eine Online-Geberkonferenz mit Vertretern aus mehr als 60 Ländern statt. Die UN haben als Ziel ausgegeben, umgerechnet rund 8,5 Milliarden Euro zusammenzutragen. Damit sollen sowohl die notleidenden Menschen in Syrien unterstützt werden, als auch Geflüchtete in den Nachbarländern. Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Wasser und Medikamente.
Eine Schüssel Kohl für die 7-köpfige Familie Al-Mahmoud. Die Tagesration Essen in diesem Flüchtlingslager in Homs. 90% der Syrer leben mittlerweile unter der Armutsgrenze. Etwa 12,4 Millionen leiden Hunger.
Wir brauchen Geld für humanitäre Nothilfe in Syrien, für Trinkwasser, Nahrung, medizinische Versorgung und andere Grundbedürfnisse. Bei der 5. Syrien-Geberkonferenz von EU und UN sollen heute und morgen 8,5 Milliarden Euro gesammelt werden. Deutschland will sich mit knapp 2 Milliarden Euro beteiligen. Hilfsorganisationen fordern, die Mittel künftig nicht nur für akute Nothilfe zu nutzen, sondern auch den Wiederaufbau zu unterstützen.
Um wirklich die Not nachhaltig zu lindern, wir brauchen sowas wie Gesundheitszentren, die müssen wieder aufgebaut werden. Wir brauchen Schulen, Kindergärten. 2,5 Millionen Kinder in Syrien können nicht zur Schule gehen. Und da muss sich die Nothilfe weiterentwickeln.
EU und Bundesregierung sind dagegen, denn der Wiederaufbau würde auch das Assad-Regime unterstützen. Wiederaufbauhilfe aus dem Ausland an Machthaber Assad vorbei ist nahezu unmöglich umzusetzen. Mit Nothilfe allein aber lässt sich nur das blanke Überleben der Menschen sichern. Ein Dilemma, denn eine nachhaltige politische Lösung, der Frieden, ist immer noch in weiter Ferne.
Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos beteiligt sich die EU am Bau neuer Camps. Brüssel stelle für Zentren auf 5 Inseln insgesamt 276 Millionen Euro bereit, teilte EU-Innenkommissarin Johansson bei einem Besuch auf Lesbos mit. Kritik kommt von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Damit würden ein Modell der Abschottung kopiert und der Grundstein für eine neue Katastrophe gelegt.
Protest gegen den Bau weiterer Flüchtlingslager auf Lesbos. Europa solle sich schämen, kein Guantanamo auf Lesbos. Seit Jahren ist die Insel wegen ihrer überfüllten Camps und den katastrophalen Zuständen dort in den Schlagzeilen. Nach offiziellen Angaben sind derzeit 6.511 Flüchtlinge im Lager Karatepe registriert. Allein im vergangenen Jahr kamen 9.714 Menschen über den Seeweg nach Griechenland. Knapp die Hälfte von ihnen kam auf der Insel Lesbos an. Es sind hauptsächlich Familien mit Kindern aus Afghanistan und Syrien. Der Winter war hart für die Flüchtlinge. Sie waren nur notdürftig mit Strom und fließendem Wasser versorgt, Kälte und Regen ausgesetzt. Viele sind mit ihrer Kraft am Ende, vor allem die Kinder. Die Kinder haben nichts zu tun. Sie haben keine Schule. Das macht sie alles krank. Und wir sehen Kinder, die sich selbst verletzen und Selbstmordgedanken haben. Die EU-Kommissarin Ylva Johansson verspricht nun, dass sich die Zustände verbessern sollen. Allein für den Bau neuer Camps auf Lesbos und Chios stellt die EU 155 Millionen Euro bereit. Wir tun viele konkrete Dinge. Wir müssen jetzt neue Aufnahmelager auf den Inseln bauen, um sicher zu sein, dass Flüchtlinge und Einheimische angemessene Lebensbedingungen haben. Bis zum nächsten Winter soll das neue Camp stehen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere neue Vereinbarung nicht mehr zu überfüllten Lagern wie in Moria führt, sondern zu schnellen Verfahren und Unterbringungen. Anlässlich des politischen Besuchs dürfen Journalisten ausgewählte Bereiche des provisorischen Flüchtlingslagers besichtigen. Ein organisierter Rundgang. Die EU-Kommissarin ist schon weg. Ihr Besuch im Camp ist eher kurz ausgefallen.
In Myanmar gehen die Proteste gegen die Militärregierung trotz der vielen Todesopfer vom Wochenende weiter. Aus mehreren Städten wurden Demonstrationen gemeldet. Berichte über neuerliche Gewalt gab es nur vereinzelt. Am Samstag hatten Armee und Polizei mindestens 114 Zivilisten erschossen. Einige der Opfer wurden heute unter großer Anteilnahme beigesetzt. Die USA legten ihre Handelsvereinbarungen mit Myanmar auf Eis. Die Bundesregierung verurteilte das brutale Vorgehen der Militärs. Der Fall George Floyd hatte in den USA landesweite Proteste und eine Debatte über rassistische Polizeigewalt ausgelöst. Heute hat die Hauptverhandlung gegen einen weißen Ex-Polizisten begonnen. Ihm wird vorgeworfen, für den Tod von Floyd verantwortlich zu sein. Bei einem Einsatz hatte er dem Schwarzen minutenlang das Knie auf den Hals gedrückt. Die Staatsanwaltschaft spricht von exzessiver und unverhältnismäßiger Gewalt.
8 Minuten und 46 Sekunden knien sie vor dem Gericht in Minneapolis, so lange wie der Polizist George Floyd die Luft abdrückte. Floyds Familie, die Anwälte, Bürgerrechtler. Bei dem Prozess gehe es um mehr als den Tod eines Mannes durch Polizeigewalt. Amerika steht vor Gericht. Wir werden sehen, ob wir so weit gekommen sind, dass die Polizei zur Rechenschaft gezogen wird, wenn sie das Gesetz bricht. Das Gesetz ist für alle da. Polizisten stehen nicht über dem Gesetz. Floyds Familie gibt sich kämpferisch. Wir werden Gerechtigkeit bekommen. Wir werden nicht zulassen, dass Derek Chauvin und sein Team Richter, Staatsanwalt und Henker in einem sind. Im Verhandlungssaal schwört der Richter die 12-köpfige Jury ein und 3 Ersatzjuroren. Die 15 Personen bleiben anonym zu ihrem Schutz. Die Staatsanwaltschaft zeigt noch einmal die erschütternden Bilder, die monatelange Proteste auslösten. Die Anklage gegen Ex-Polizist Chauvin lautet unter anderem auf Mord zweiten Grades. Das entspricht Totschlag in einem besonders schweren Fall. Darauf stehen bis zu 40 Jahre Gefängnis. Derek Chauvin hat seine Dienstmarke als Polizist verraten, als er übermäßige und unangemessene Gewalt gegen George Floyd anwandte. Doch genau das wird von Chauvins Verteidigung bestritten. Sie werden erfahren, dass er genau das tat, wozu er in seinen 19 Dienstjahren trainiert wurde. In Minneapolis ist mit einem Urteil in diesem für die USA so wichtigen Prozess frühestens in 4 Wochen zu rechnen.
Experten der Weltgesundheitsorganisation haben jetzt ihre Erkenntnisse zum Ursprung des Coronavirus veröffentlicht. Morgen soll der Bericht offiziell vorgestellt werden. Danach ist der Erreger vermutlich von Fledermäusen über ein anderes Tier, einen sogenannten Zwischenwirt, auf Menschen übertragen worden. Gleichzeitig nannten es die Forscher extrem unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte. Die Fachleute waren Anfang des Jahres im chinesischen Wuhan, wo die Pandemie ihren Ausgang genommen haben soll.
Er galt als das Epizentrum der Corona-Pandemie, der Großmarkt in Wuhan. Hier wurden im Dezember 2019 die ersten Infektionen mit dem damals neuartigen Virus bekannt. Die Experten der WHO stellen nun in ihrem Bericht gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern fest, dass das Virus bereits zuvor in Wuhan zirkulierte. Ab wann genau, muss noch weiter erforscht werden. Quelle des Virus sind höchstwahrscheinlich Fledermäuse, die das Virus über andere Säugetiere auf den Menschen übertragen haben. Dieses Szenario halten die Experten laut Bericht für wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich. Nach monatelangen Verzögerungen durch die chinesische Regierung waren Anfang des Jahres Experten der WHO nach Wuhan gereist, um dort nach den Ursprüngen des Virus zu forschen. Eine Weiterverbreitung des Virus über Tiefkühlware halten die Wissenschaftler für möglich. Eine These, die chinesische Regierung ins Spiel brachte. Dagegen halten sie das Szenario eines möglichen Laborunfalls, wie von den USA immer wieder genannt, für extrem unwahrscheinlich. Und dennoch. Alle Hypothesen sind auf dem Tisch und müssen weiter untersucht werden. Auch wenn die Wissenschaftler alle gewünschten Orte besuchen durften, bekamen sie von chinesischer Seite beispielsweise nur Analysen von Patientendaten, konnten diese also nicht selbst auswerten und überprüfen.
Der Bericht verliert an Aussagekraft, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der WHO-Mission nicht selbstständig an die Gesundheitsdaten herankommen und sie selbstständig auswerten können.
Die WHO-Mission in Wuhan war ein Anfang. Morgen wird die WHO den Bericht ausführlich vorstellen.
Das Containerschiff Ever Given, das knapp eine Woche lang den Suezkanal blockiert hat, ist erfolgreich freigeschleppt worden. Der 400 Meter lange Frachter hatte sich im Kanal quergestellt. Bergungskräfte konnten das Schiff vergangene Nacht mit Hilfe der Flut aus dem Sand ziehen. Damit ist die wichtige Wasserstraße nun auch für andere Schiffe wieder befahrbar.
Sie bewegt sich wieder, die Ever Given. Die Bergungsarbeiter feiern und skandieren: Wir sind die Nummer 1. Große Erleichterung, nicht nur bei den Ägyptern. Der Suezkanal, eine der wichtigsten Schiffsstraßen der Welt, ist wieder befahrbar. Fast eine Woche hatte die Ever Given quergelegen. Die entscheidende Kraft, die den 220.000-Tonnen-Koloss in Bewegung setzte, war die höhere Flut, ausgelöst durch den Vollmond. Das gab Auftrieb und die Schiffe und die Schlepper konnten das Heck des Schiffes vom Ufer wegziehen. Gegen Mittag war es dann gelungen, auch den Bug freizubekommen. Jetzt soll die Havarie der Ever Given untersucht werden. Mindestens 13 Millionen US-Dollar Einnahmen hat die ägyptische Regierung am Tag verloren. Auch die Weltwirtschaft leidet massiv unter dem Stau, der sich an den Zufahrten im Norden und im Süden des Kanals gebildet hat. Lieferketten sind unterbrochen. Erst die Pandemie, jetzt die Havarie. Das hat Folgen.
Die Handelskosten sind schon gestiegen. Es ist jetzt ungefähr 5-mal so teuer, einen Container von Asien, von China nach Europa zu transportieren, als noch vor einem Jahr.
Im Stau stehen hunderte Schiffe mit Waren, die nach Fernost oder nach Europa sollen. In den Containern der Frachter sind zum Beispiel elektronische Bauteile, die dringend in europäischen Fabriken benötigt werden. Obwohl der Weg jetzt wieder frei ist, wird es noch Tage dauern, bis sich die Warteschlange aufgelöst hat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. März.
Ein Hoch bringt uns morgen und übermorgen sonniges und für die Jahreszeit ungewöhnlich warmes Frühlingswetter. Heute Nacht ist es von der Nordsee bis zur Oder zum Teil noch stark bewölkt, sonst meist klar, vereinzelt bildet sich Nebel. Morgen scheint die Sonne verbreitet zwischen 11 und 13 Stunden lang. Auch die Wolken im Norden und Osten lösen sich weitgehend auf. Heute Nacht unter den Wolken noch 10 bis 7, sonst 6 bis minus 1 Grad. Morgen Höchstwerte von 19 bis 25, nur an der See zum Teil unter 15 Grad. Auch am Mittwoch sonnig und noch etwas wärmer. Am Donnerstag im Süden noch meist freundlich, sonst ein Wechsel von Sonne und teilweise dichten Wolken. Dabei im Nordosten vereinzelt Schauer, am Freitag auch im Süden.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Merkels Kampfansage an die Ministerpräsidenten, eine Gefahr für die Union. Fragen an Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und Wiedergeburt am Abgrund, mittendrin in einem Dorf im Braunkohlerevier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.